Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland erneut angeboten, über ein Ende des Krieges zu sprechen. In einem offenen Brief an Präsident Putin schlug er ein persönliches Treffen auf neutralem Boden vor, etwa in der Schweiz, in der Türkei oder in einem arabischen Staat. Putin lehnte das auf dem russischen Wirtschaftsforum in St. Petersburg ab. Er sehe derzeit keinen Grund für ein Treffen mit Selenskyj. Susanne Petersohn in Kiew. Warum hat Selenskyj den offenen Brief gerade jetzt veröffentlicht?
Der Zeitpunkt ist natürlich kein Zufall. Es geht darum, auch diesen Wirtschaftsgipfel, den Putin so sorgfältig inszeniert hat, in St. Petersburg zu stören. Zuerst gab es die Drohnen, die St. Petersburg angegriffen haben, die Ölterminals dort und jetzt eben diesen Brief, auf den Putin permanent angesprochen wird. Und das dürfte ihn so gar nicht in den Kram passen. Er will ja da über andere Themen sprechen und wird stattdessen jetzt immer auf diesen unangenehmen Brief angesprochen. Und zum Inhalt des Briefes, der bezieht sich ja auf Thesen, die von Selenskyj die längst bekannt sind. Da ist gar nichts Großes, Neues jetzt dabei. Aber er adressiert Putin persönlich, also verortet die Verantwortung immer wieder bei ihm, sagt, dass er persönlich das beenden kann. Und damit wendet er sich Selenskyj wohl auch ein Stück weit an die russische Bevölkerung und macht klar, in der Geschichte haben die Russen immer darüber entschieden am Ende, wie es weitergeht. Und diese Möglichkeit gibt es eben jetzt auch. Und gerade weil diese unangenehmen Themen, also die hohen russischen Verluste dort angesprochen werden, Putins Alter, dass das alles nicht so sein muss, ist das wohl auch eben eine klare Botschaft an die russische Bevölkerung.
Informationen von Susanne Petersohn. Vielen Dank. Und wir gehen gleich weiter und fragen nach bei Silke Dietrich in Moskau. Putin hat ein Treffen abgelehnt. Glaubt er denn weiterhin, den Krieg gewinnen zu können?
Ja, das glaube ich schon. Zumindest hat er da heute überhaupt keine Zweifel dran gelassen. Er hat nochmal betont, wie sehr Russland schon in verschiedenen Regionen der Ukraine die Gebiete schon kontrollieren würde. Und dann hat er nochmal gesagt, dass sich Russland im Moment zuversichtlich und ruhig weiter nach vorne schreiten werde. Und er hat auch nochmal deutlich gemacht, welche Ziele Russland eigentlich hat und dass er da eigentlich auch nicht dran rütteln will. Er hat gesagt, er hat das zu Beginn des Krieges gesagt und das hätte sich auch nichts dran geändert. Und das sind vier große Dinge. Er nennt das eine, hat er heute noch mal beim Wort genannt, Entnazifizierung. Was er damit meint, er möchte eigentlich nicht mehr, dass Präsident Selenskyj in der Ukraine an der Macht ist. Nummer zwei, er will, dass die Ukraine darauf verzichtet, der NATO beizutreten. Nummer drei wäre, dass er sagt, dass die Ukraine entmilitarisiert werden soll. Und am Ende betont er auch immer wieder, so steht es ja auch schon in der russischen Verfassung, dass fünf Regionen, die eigentlich offiziell noch zur Ukraine gehören, dann als russisch anerkannt werden sollen. Also im Moment von Kompromissen überhaupt keine Spur und die Zeichen stehen von russischer Seite weiter auf Krieg.
Silke Dietrich aus Moskau, vielen Dank. Seit 13 Jahren hat die EU keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen. Das liegt unter anderem an den langwierigen Beitrittsverhandlungen. In Montenegro haben heute zahlreiche Staats- und Regierungschefs der EU über den Beitritt von 6 Westbalkanstaaten beraten. Dabei setzten sich vor allem Deutschland und Frankreich für mehr Tempo ein. Zum Westbalkan gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und das Kosovo.
Dass man den Westbalkanstaaten den Weg in die EU bereitet, darüber herrscht grundsätzlich Einigkeit. Und so drückte Kommissionspräsidentin von der Leyen am Morgen gleich aufs Tempo. Die Erweiterung basiert auf dem Leistungsprinzip, aber Leistung bedeutet nicht langsam. Wir müssen die Erweiterung beschleunigen und glaubwürdiger gestalten. Gastgeber Montenegro ist aktuell am weitesten in den Verhandlungen. Auch Albanien werden Fortschritte bescheinigt. Doch es gibt Bedenken, zum Beispiel wegen der organisierten Kriminalität. Das Verhältnis zu Serbien ist angespannt, unter anderem wegen der Nähe zu Russland. Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina liegen aktuell als Kandidaten zurück. Das Kosovo hat nicht einmal Kandidatenstatus, weil 5 EU-Länder die Unabhängigkeit nicht anerkennen. Gemeinsam mit Frankreich hatte Bundeskanzler Merz vor dem Gipfel eine schrittweise Integration für die Westbalkanstaaten ins Spiel gebracht, eine Art EU-Mitgliedschaft light. Zum Beispiel könnten Staaten schon vor einer Vollmitgliedschaft Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten, die betroffenen Länder zufrieden. Ich sage das schon seit langer Zeit und endlich wurde ich gehört. Und auch die anderen EU-Staats- und Regierungschefs signalisierten ihre Zustimmung für die deutsch-französische Initiative. Das Fazit des Bundeskanzlers:
Die klare Botschaft des heutigen Tages ist und wird bleiben: Wir wollen euch.
Und so wird zwar am Ende des Tages der rote Teppich in Tivat wieder eingerollt, der Weg für die Westbalkanstaaten in die EU aber ist klarer als zuvor.
Und wir gehen zu Christian Feld in Tivat in Montenegro. Warum ist der EU die Erweiterung um die Westbalkanländer so wichtig?
Ja, berechtigte Frage, denn die EU ist ja schon eine große Gruppe mit 27 Mitgliedstaaten. Und da spürt man immer mal wieder, dass das auch mal sehr schwerfällig sein kann. Und dennoch haben wir von den EU-Spitzen, vom Bundeskanzler, wir haben es eben im Film ja auch nochmal gehört, große Worte in Richtung Westbalkan gehört. Dahinter steckt einfach die Angst, dass, wenn man die nicht an sich bindet, dass die sich dann eben orientieren in Richtung China oder in Richtung Russland. Und deshalb hat die EU hier auch ein großes Versprechen abgegeben. Es soll nicht ein x-beliebiger neuer Westbalkan-Gipfel sein, sondern man will diesen Beitrittsprozess selber zwar nicht verwässern, aber doch einfacher machen. Und außerdem soll gelten, schon vor einer Vollmitgliedschaft soll bei umgesetzten Reformen soll es schnell greifbare Ergebnisse geben. Allerdings hinter so einem Versprechen steckt natürlich auch ein Risiko. Wenn die EU da nicht liefert und wenn es eben keine neue Dynamik gibt, dann ist eben da das Risiko, dass sich die Westbalkanstaaten dann doch irgendwann mal nach all diesen Jahren frustriert abwenden.
Dankeschön, Christian Feld in Tivat. Gesundheitsministerin Waken stößt mit ihren Kürzungsplänen für die Pflegeversicherung auf breite Ablehnung. Sozialverbände kritisieren die geplanten Einschnitte bei den Leistungen, Arbeitgeber die Beitragserhöhungen. Die Kommunen befürchten, dass sie einen immer größeren Anteil der Pflegekosten übernehmen müssen, wenn die Betroffenen in die Sozialhilfe rutschen. Und auch pflegende Angehörige will Waken stärker belasten.
Selbstbestimmtes Wohnen für ihre Mütter, Väter und Partner. Das war die Idee der pflegenden Angehörigen für diese Demenz-WG in Potsdam. Die Familien kümmern sich um die Bewohner, unterstützt von einem ambulanten Pflegedienst.
Jeder hat seine ganz bestimmten Aufgaben hier. Wir haben das eben so ein bisschen verteilt. Es gibt Angehörigensprecherin, eine kümmert sich um Haushaltssachen, die besorgt werden müssen. Organisation von Ausflügen. Alle bringen schon recht viel Zeit auf.
Die geplante Pflegereform würde die pflegenden Angehörigen treffen. Unter anderem soll der Zugang zu Pflegeleistungen künftig teils eingeschränkt werden. Mehr Belastungen müssten dann die Angehörigen selbst tragen. Und es gäbe Kürzungen zukünftiger Rentenansprüche für die pflegenden Angehörigen.
Wir sehen besonders kritisch als Sozialverband VDK, dass eben wirklich die Menschen mehr in die Pflicht genommen werden. Auf der einen Seite sollen sie die Pflege weiter für die Angehörigen übernehmen, auf der anderen Seite sollen sie weniger Anerkennung für die Pflege bekommen.
Gleichzeitig sollen Präventionsmaßnahmen verstärkt werden. Das Ziel: Gesundheit und Selbstständigkeit der Menschen so lange wie möglich erhalten, um die Pflegekassen zu schonen. Das hält auch der Medizinische Dienst Berlin-Brandenburg für eine gute Lösung.
Wir schätzen das jetzt sehr effizient ein. Es wird mittelfristig und langfristig dazu führen, dass durch diese Präventionsangebote und diese Empfehlungen die Menschen länger in ihrem Setting bleiben.
Auch eine Hoffnung von Britta Rothschild, damit ihre Mutter so lange wie möglich in der Demenz-WG bleiben kann.
Im Tarifkonflikt im Groß- und Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi den Druck erhöht und heute erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Zahlreiche Beschäftigte legten den zweiten Tag in Folge die Arbeit nieder. In mehreren Städten, wie hier in Berlin, gab es Kundgebungen. Verdi fordert 7% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Angebote der Arbeitgeber weist die Gewerkschaft also wörtlich schlicht unverschämt zurück. Seit 2 Tagen ist in Bonn eine von 3 Rheinüberquerungen vorerst vollgesperrt, die knapp 60 Jahre alte Friedrich-Ebert-Brücke. Sie ist Teil der Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung in der Region Bonn-Rhein-Sieg. Abgeriegelt ist auch eine darunterliegende Straße. In den kommenden 2 Wochen wird geprüft, ob eine Reparatur der Brücke möglich ist.
Gerade kam der Notruf einer Kundin rein. Ein Wasserrohrbruch auf der anderen Rheinseite in Bonn. Sanitärfachmann Jamil Karaki müsste dafür über die Bonner Nordbrücke und die ist gesperrt. Sonst eine Fahrzeit von 20 Minuten, jetzt rechnet er mit bis zu 2 Stunden.
Ja, Vollkatastrophe, ehrlich gesagt, ne? Weil es ist ja nicht seit gestern bekannt, ne, dass sie saniert werden muss.
So sieht es sonst aus. Bis zu 90.000 Autos überqueren täglich die Friedrich-Ebert-Brücke, auch Nordbrücke genannt. Wegen der Sperrung müssen die Autos jetzt in Bonn über die Kennedy- und Konrad-Adenauer-Brücke ausweichen. Wer von weiter weg kommt, der fährt am besten über Köln-Rodenkirchen oder Neuwied. Laut ADAC können so 50 Millionen Extrakilometer pro Jahr zusammenkommen. Schon jetzt am langen Wochenende in NRW staut es sich. Am Montag wird sich das richtige Ausmaß zeigen. Das Brückendrama schaut sich heute der Verkehrsminister an. Experten prüfen die Brücke 2 Wochen, dann soll entschieden werden.
Kann man das Bauwerk noch mal sichern, noch mal ertüchtigen, abstützen? Oder müssen wir sofort zu einem Neubau kommen? Und davon hängt ab, was wir in der Folge tun werden. Ich kann nur sagen, diese Brücke hat für den Bund höchste Priorität.
Die Bonner Nordbrücke wurde gebaut in den 60er Jahren und ist eine von tausenden Brücken, die marode sind. Planung und Neubau können viele Jahre dauern.
Also hier ist in Deutschland überhaupt bei der Planung ein großer Nachholbedarf, was die Geschwindigkeit angeht. Da wird immer darüber diskutiert, aber wirklich passieren im Hintergrund tut er wenig.
Jamil Karaki hofft auf einen schnellen Neubau, denn im Moment dauert die Fahrt zu vielen Kunden viel zu lange.
Eine Reparatur war heute auch auf der internationalen Raumstation ISS nötig. Am Transfertunnel des russischen Moduls wurden 2 Risse entdeckt, durch die Sauerstoff austrat. Deshalb mussten 5 Astronauten der NASA vorübergehend in das Dragon-Raumschiff umsteigen. Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos konnte eines der Lecks sofort abgedichtet werden. Die 2. Reparatur werde vorbereitet. Solche Lecks sind an der ISS schon öfter aufgetreten. Und wir kommen zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev steht im Finale der French Open. Der Weltranglistendritte hat in Paris nur einen Satz an den Tschechen Jakub Menšík abgeben müssen. Am Ende hieß es 7:5, 6:2, 3:6 und 6:3 für den Hamburger.
Alexander Zverev ist vom Traum seines ersten Grand-Slam-Titels nur noch einen Schritt entfernt und bleibt nach dem 4-Satz-Sieg gegen den Tschechen Menšík weiter der große Turnierfavorit. Zverev im dunklen Dress gewinnt nach anfänglichen Schwierigkeiten die Sätze 1 und 2. Vor allem im 2. Satz ist Zverev seinem Gegner, dem erst 20-jährigen Überraschungshalbfinalisten Jakub Menšík aus Tschechien, überlegen. Obwohl Menšík angeschlagen wirkt und auch länger behandelt werden muss, entwickelt sich in dieser Phase ein hochspannendes Match. Der 3. Satz geht mit 6:3 an den leidenschaftlich kämpfenden Tschechen. In Satz Nummer 4 findet Zverev dann wieder besser zu seinem druckvollen und variablen Spiel. Schafft ein frühes Break und belohnt sich nach etwas mehr als 3 Stunden mit dem 2. Finaleinzug bei den French Open nach 2024. Im Finale am Sonntag trifft Zverev auf den Italiener Flavio Cobolli.
Die DFB-Frauen spielen heute Abend gegen Norwegen. Mit einem Sieg könnten sie die Qualifikation für die Fußball-WM in Brasilien im kommenden Jahr perfekt machen. Anpfiff ist um 20.35 Uhr in Köln. Zu sehen ist das Spiel hier im Ersten.
Einen Schritt entfernt sind sie noch von Brasilien. Platzbegehung vor einer halben Stunde. Die gute Nachricht, Torhüterin Ann-Kathrin Berger kann nach einer überstandenen schweren Bauchprellung spielen. Aber vor ihr fehlt fast die komplette Stammdefensive.
Es wird definitiv eine Herausforderung werden. Und wir werden so in der Viererkette spielen, wie wir noch nie zusammen gespielt haben.
Auch die Offensive ist gefordert, es besser zu machen als zuletzt gegen Österreich. Durch das 0:0 heißt das Motto heute, verlieren verboten.
Druck verspüren wir nicht. Ich glaube, es ist für uns alle eine große Chance, sich als eine der ersten europäischen Mannschaften zu qualifizieren für eine Weltmeisterschaft.
Abschlusstraining gestern. Sjoerke Nüsken vom FC Chelsea wird heute die Mannschaft zum ersten Mal als Kapitänin aufs Feld führen.
Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich freue mich riesig drauf. Meine Familie ist im Stadion. Wird emotional, wird ein besonderes Spiel. Deswegen, ich kann es kaum abwarten.
Es ist für die DFB-Frauen nur ein Schritt bis zur WM. Und den wollen sie heute gehen.
Und für die Fußballmänner wird es in 9 Tagen ernst in Sachen Weltmeisterschaft. Vorher gibt es noch die Generalprobe. In Chicago trifft das Team von Trainer Nagelsmann morgen auf Mitgastgeber USA. Beim Abschlusstraining haben sich Verantwortliche und Spieler schon mal mit dem Stadion vertraut gemacht. Nicht dabei Torhüter Manuel Neuer, der weiterhin verletzt ist. Und nun die Wetteraussichten für morgen, Samstag, den 6. Juni.
Unter Hochdruckeinfluss sind morgen in den östlichen Landesteilen bis zu 11 Sonnenstunden drin. Ansonsten erreicht uns von Westen der nächste Tiefausläufer. Heute Nacht klingen auch in der Nordhälfte die Schauer ab. Dann ist es teils wolkig, teils klar. Regional bildet sich Nebel. Morgen wird es von der Ostsee bis nach Ostbayern freundlich, sonst wechselhaft mit Sonne und Wolken. Dazu ein paar Schauer und Gewitter, vor allem im Westen und Nordwesten. Heute Nacht kühlt es ab auf 13 bis 4 Grad. Morgen Höchstwerte von 17 Grad in der Eifel bis 26 Grad in der Lausitz. Am Sonntag im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter. Die gibt es auch an den Alpen, sonst häufig Sonnenschein. Am Montag oft freundlich, vorübergehend wärmer. Ab dem Nachmittag von Westen teilweise kräftige Schauer. Am Dienstag insgesamt wechselhaft.
Die Tagesthemen mit Susanne Stichler melden sich gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Frauennationalmannschaftsspiels. Wir berichten über heftigen Protest in Albanien gegen ein Hotelprojekt von Trumps Schwiegersohn Kushner und warum die Hamburger Polizei Rotsünder mit einer Drohne jagt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.